Heute geht es in die düstere Welt des Horrors, wo perfide Puppen, psychopathische Papas und ein niederträchtiger Nicolas Cage ihr Unwesen treiben.
Und wer da nicht zuhören möchte, dem ziehen wir die Beine lang.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Er war Castor Troy, Stanley Goodspeed, Cameron Poe und Schweinedaddy. Sein Schauspiel rangiert zwischen Oscarreif und Not the Bees.
Er ist nebenberuflicher Meme-Produzent und gibt die gesamte verdiente Kohle gerne mal für Superman-Merchandise und vielen anderen Unfug aus. Und ob man sein Handwerk nun mag oder eher fragwürdig findet, irgendwie kommt man nicht drum herum, den Overactor aus Hollywood gern zu haben.
Und dann gibt es immer mal wieder diese eine Performance, mit der sich Nicolas Cage auch in die Herzen seiner härtesten Kritiker spielt und einen regelrechten Hype auslöst.
So wie es auch der letztjährige Horrorkrimi Long Legs getan hat. Und ob der Hype eigentlich heiße Luft oder tatsächlich gerechtfertigt ist, das besprechen wir nun. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und nachdem du in unserer letzten Episode bereits eine kleine Lobrede für Long Legs gehalten hast, bin ich nun ebenfalls in die Welt des optisch fragwürdigen Serienmörders eingetaucht. Und ich glaube, was ganz klar ist, man kann diesen Film kaum besprechen oder bewerten, ohne im Vorfeld sehr eindringlich auf Spoiler hinzuweisen, was wir jetzt hiermit tun. Also Spoilerwarnung für Long Legs.
Genau, Philipp hat schon gesagt, die Spoilerwarnung ist raus, aber bevor wir jetzt so richtig Long Legs auseinandernehmen und die einzigen Beinchen rausreißen, noch ein kleines Vorgeplänkel. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Alien Romulus ist ja jetzt bei Disney Plus endlich im Stream zu sehen.
Ja, und sehr interessant.
Sehr interessant, ja. Die haben ja Ash überarbeitet und ich habe mir den Film tatsächlich, ich wollte nur reingucken, habe den Film aber nochmal ganz geguckt und kann sagen, sieht genauso scheiße aus.
Ernsthaft?
Ja.
Krass.
Also ich hab danach nochmal recherchiert, ich habe in Reddit gelesen, dass bei Disney Plus auf jeden Fall auch die überarbeitete Version ist. Ich habe versucht, irgendwie im Internet das mal rauszufinden. Angeblich ist es bei Disney Plus die überarbeitete. Das sieht immer noch ziemlich kacke aus. Also Ash ist immer noch, das Gesicht ist viel zu klein skaliert. Der Mund weiß nicht, was die Augen machen und
ja.
Aber mir hat der Film jetzt beim zweiten Mal gucken, der ist schon echt nicht schlecht. Also wir haben ein bisschen sehr zerrissen damals, abgesehen, also die ganzen Memberberries, die ganzen Bezüge zu den alten Alien-Teilen, die sind halt immer noch kacke. Aber der ist schon echt verdammt gut gemacht. Der sieht auch echt verdammt geil aus.
Lustig, ich hab bei schnittberichte.de mir das mal angeguckt. Auf den Bildern dachte ich so, oh, das sieht besser aus. Aber gut, in Bewegung ist es immer ein anderes Ding.
Also ich fand, das sah immer noch absolut gruselig aus.
Ja, unnötig halt einfach auch, einfach unnötig. So.
Genau. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, und da dachte ich so, oh, weil jetzt ja bald The Last of Us Staffel 2 kommt, Kaylee Spaney, die spielt ja die Hauptrolle in Alien Romulus und die hat halt auch genau die gleiche Frisur wie Ellie in The Last of Us Part 2 und spielt ja da schon mit, wie heißt der denn nochmal? Isabella Merced zusammen, die ja Dina auf jeden Fall spielt, also ihre Freundin in der zweiten Staffel, also spielen da quasi so die Wunsch-Ellie und Dina schon in einem Film und das hatte echt gut gepasst und ja, ich trauere dem ganzen, dem Casting immer noch so ein bisschen hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kaylee Spaney hätte ich mir echt gut als Ellie vorstellen können auch.
Bist nicht der Einzige, wenn man dem Internet glauben mag. Ja. Das ist, ja.
Und noch ein kleiner Serientipp am Rande, ich habe die Serie noch nicht komplett gesehen, ist so eine Mischung aus Red Dead Redemption und The Revenant, läuft auf Netflix, eine Miniserie, 6 Folgen, American Primeval, könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Nicht schlecht, wer Western mag, also Spätwestern vor allen Dingen, ganz schön harter Tobak, den man da geboten bekommt.
Okay, damit dann der Bogen zurück zu Long Legs.
Genau, ja, der Film ist ja schließlich auch jetzt schon ein bisschen älter in Anführungszeichen, kam in den USA am 12. Juli 2024 raus und bei uns im Sommer am 8. August. Wir hatten fest vor, den Film zu gucken. Wir haben jetzt, glaube ich, schon in irgendwie gefühlt jeder zweiten oder dritten Folge mal darüber gesprochen. Wir haben es nicht geschafft. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, den zu gucken. Bei mir ist es tatsächlich schon 2-3 Monate her, aber du hast den vor kurzem gesehen.
Letzte Woche.
Ja, du hast noch eine frische Erinnerung an den Film. Wenn ich das ein oder andere Handlungselement jetzt hier falsch wiedergebe, verzeiht es mir. Es ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen her. Ja. Aber ich gebe mein Bestes. Der Film ist 102 Minuten lang, hat eine Altersfreigabe von 16, ein Budget, was so unter 10 Millionen gelegen haben soll und ein weltweites Einspielergebnis von 126 Millionen US-Dollar, also war erfolgreich, vor allen Dingen für einen Horrorfilm. Drehbuch und Regie stammen von Oz Perkins. Das ist der Sohnemann von Anthony Perkins, der unter anderem den guten alten Norman Bates in Psycho gespielt hat. Also offensichtlich liegen die Horrorelemente da in der Familie. Und Nicolas Cage hat den Film unter anderem sogar mitproduziert. Unseren Cast, der lässt sich eigentlich recht schnell erzählen. Der ist ziemlich klein. Wir haben in der Hauptrolle Micah Monroe als FBI-Agentin Lee Harker. Dann haben wir ihren Mitagenten Carter, der wird von Blair Underwood gespielt. Ihre Mutter Ruth Harker wird von Alicia Witt gespielt. Und wir haben den namengebenden Longlegs, den Serienmörder, und der wird natürlich von Nicolas Cage gespielt. Man könnte noch erwähnen, dass man in einer kleinen Rolle Kiernan Shipka sieht, die ich vor allem aus Mad Men in Erinnerung habe und die auch vorher schon mit Oz Perkins mal zusammengearbeitet hat in The Black Coat's Daughter.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da. Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, @screen_shots_podcast, um immer up-to-date zu bleiben.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Ja, und wie immer, ist ja gute Screenshots-Tradition, überlasse ich dir jetzt das Mic und du kannst die Handlung einmal wiedergeben zu Longlegs.
Mhm. Ja, sehr gerne. Es dreht sich alles um die Agentin Lee Harker, eine junge FBI-Ermittlerin, die erhält den Auftrag, einen rätselhaften Fall von miteinander verbundenen Familienmorden bzw. erweiterten Suiziden zu lösen. Die Tatorte sind durch kryptische Notizen und die Geburtstage der ermordeten Töchter miteinander verknüpft. Ja, und immer wieder taucht unter den Botschaften der Name Longlegs auf. Und während Harker in ihre eigene Vergangenheit eintauchen muss, entdeckt die hellseherisch begabte Agentin Verbindung zum Okkult, zu unheimlichen Kinderpuppen und natürlich zum mysteriösen Longlegs selbst. Und mehr darf man über den Inhalt eigentlich erstmal noch nicht sagen, weil dann verrät man schon ganz schön viel, aber das ist mal so der Grundrahmen. Man las im Vorfeld ja viel davon, Silence of the Lambs, Schweigen der Lämmer trifft auf 7. Ja, Grundelemente hier und da erkennbar. Es gab ja im Vorfeld einen ziemlich großen Hype um den Film, weil ja auch das Marketing irgendwie sehr, sehr clever war. Ne? Das gab gibt es, glaube ich, immer noch diese geile 90er-Jahre-Website, wo über die Morde berichtet wird. Mit Bildern aus dem Film, die man auch im Film sieht, dann aus dem Archiv des FBI, mit den Leichen und so weiter, wo dann beschrieben wird, was passiert ist. Die sieht richtig schön trashig aus, die Seite.
Wusste ich gar nicht.
Such einfach mal bei Longlegs irgendwie Fake-Website. Ich muss gleich nochmal gucken, wie die heißt. Die sieht halt so richtig schön selbst gebaut mit HTML aus. Das ist sehr, sehr niedlich. Und im Vorfeld gab es viel so Making-of-Clips, wo dann die Darstellerin von Lee Harker gesagt hat, so, als ich das erste Mal das Make-up gesehen habe von Nicolas Cage, ne, da ist mein Ruhepuls von 76 auf 170, der hat sich mehr als verdoppelt, das werde ich nie wieder vergessen und so weiter und so weiter, ne, und natürlich die berühmten Kinosessel, die vollgestrullert worden, weil die Leute mal wieder den gruseligsten Film aller Zeiten gesehen haben.
So wurde er beworben, der gruseligste Film des Jahres.
Ja, natürlich. Also es hat mich ein bisschen in der Gesamtheit an Blair Witch Project erinnert, wie damit geworben wurde. Weil ich weiß, damals gab es ja auch dann diese pseudo-realistischen, diese Poster von den angeblich verschwundenen Leuten. Da gab es auch so Websites, so hässliche und Stimmen von irgendwelchen Kinobesuchern und Verwandten und wie schlimm das alles gewesen ist. Also das haben die schon gut gemacht.
Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich diese Art des Marketings finde ich super, wenn man die mit anderen mit anderer PR vergleicht, wo du Trailer serviert bekommst, die schon den kompletten Film erzählen und einfach nicht mehr wirklich neugierig machen. Da ist das auf jeden Fall eine super Abwechslung zu. Auf der anderen Seite, und deswegen zweischneidiges Schwert, weckt das eine riesengroße Erwartungshaltung. Ne? Ich meine, es wird häufig mit so Begriffen dann rumgeschmissen. Der gruseligste Film seit 10 Jahren und. Ne? Seit Schweigen der Lämmer, der beste Serienkiller, bliblablub. Nicolas Cage ist grandios, ihr werdet ihn nicht wiedererkennen. Und, aber es ist halt trotzdem clever, so zu so mit dem Film zu werben, weil Nicolas Cage halt wirklich einfach zum laufenden Meme geworden ist und sehr viel Hit or Miss, was er macht. Meistens Miss. Er macht ja irgendwie gefühlt 10 Filme pro Jahr.
Geld muss reingeholt werden.
Hat er so viele Schulden oder ist das sein ganzes Superman-Merch, was du angesprochen hast?
Der hat irgendwie absurde Dinge immer irgendwie gekauft. Ne? Irgendwie das Original Superman-Comic Nummer 1, was irgendwie 10 Millionen wert ist. Und irgendwelche Originalkostüme und Häuser. Und ich glaube, Scheidungen hat er auch irgendwelche. Und also die Seite ist thebirthdaymurders.net. Und ich weiß nicht, ob es an meinem schlechten Internet gerade liegt oder ob das bewusst so ist, aber die lädt halt auch so richtig schön langsam.
Thebirthdaymurders.
Birthdaymurders in einem Wort.net. Mhm. Richtig toll gemacht.
Also bei mir ging es sofort auf.
Ah, okay, dann ist es wirklich mein furchtbares Internet gerade.
Buckle up and hold on tight. Diese Ordnerstruktur, die ist ja.
Ist toll, ne?
Was ist das hässlich?
Ja, und überhaupt diese Overlays und die ganzen Bilder. Es ist schon sehr liebevoll gemacht.
Ich gehe auf The Victims und die Bilder laden sich so super, so treppchenweise.
Ja, ich glaube, das ist extra.
Ja, das wird
das
auf jeden Fall
so ein bisschen,
extra.
Ne?
Das ist gut.
90er Jahre.
Das ist gut.
Aber, wie du schon gesagt hast, Nicolas Cage ist immer so eine Sache. Ich mag den ja schon irgendwie gerne. Overacting ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, ein Großteil der Meinungen oder wie man den Film empfindet oder aufnimmt, hängt damit zusammen, wie man Longlegs beziehungsweise Nicolas Cage in dem Film findet. Das mal vorweg gesagt.
Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, du muss darüber reden, auch unbedingt, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist ein Film, wo unsere Meinungen sehr stark wahrscheinlich auseinandergehen würden.
Wir werden.
Darf ich einen Blick in die Glaskugel werfen? Warum?
Ja, bitte.
Ich glaube, zum einen fandest du die Performance von Nicolas Cage kacke und fandest sie viel zu sehr gehypt und du konntest diesen Hype überhaupt nicht nachvollziehen. Und du fandest den Film eigentlich ganz gut. Bis zu dem Punkt, wo es in Richtung der Teufel steckt hinter allem geht und dann und die Puppen ins Spiel kamen, dann fandest du den nervig. Liege ich da richtig?
Ihr werdet noch von uns hören. Ja, du triffst da ziemlich ins Schwarze tatsächlich. Ah. Das ist so ziemlich genau meine Meinung, weil der Film wirklich verdammt gutes erstes Drittel hat, mal wieder. Das berühmte erste Drittel. Ich rede da öfter von. Erstes Drittel war so, dass ich dachte, das ist richtig geil. Ich habe richtig Spaß an diesem Einstieg gehabt. Ich habe ein bisschen, weil der Slenderman, hier, Longlegs, ähnlich sind miteinander verwandt. Man sieht ihn ja am Anfang nur so ein bisschen. Ich habe ihn auf Englisch geguckt. Du hast ihn im Deutschen
geguckt.
Nee,
auch auf Englisch.
Auch auf Englisch. Okay, hätte mich interessiert, wie die Stimme von ihm im Deutschen dann rüberkommt.
Es wird ja auch ausdrücklich empfohlen, den Film auf Englisch zu gucken, wegen Nicolas Cage's Quietsche-Stimme.
Mit der Stimme, ja. Also es ist, ich finde es, also einmal A, faszinierend, dass der am Anfang hat er die, das Format von so einem, wie als würde man sich ein Dia angucken oder ein Foto bewegen.
Also 16 mm, ne?
Genau, so, und das hat ja auch so einen Rahmen. Und man ist dann dieser POV vom Auto und der Look. Und dann wieder, kurz bevor man ihn sehen kann, dann weggeschnitten wird zum Intro, was dann irgendwie so Grindhouse-mäßig aussieht mit der Musik, glaub, von T-Rex, ne, die da am Anfang kommt.
Ja, kennst du die Band oder was?
Ich kenne irgendwie zwei Lieder von denen.
Mehr sagt mir nichts.
Die waren auch bei, ich glaube, Shaun of the Dead auf dem Soundtrack sind die auch drauf, meine ich. Jedenfalls, toller Einstieg. Und wir sprachen ja auch über Alan Wake 2 vor einiger Zeit. Ich habe so ein bisschen Alan Wake-Vibes bekommen. Einmal wegen der FBI-Jacken. Ja. Und natürlich auch, weil wir eine Psychic-Agentin haben, die halt irgendwie, wie auch bei Alan Wake, die Protagonistin, die irgendwie die Saga Anderson, genau, die jetzt auch so, ja, irgendwie nicht, die so Gedanken so ein bisschen lesen kann oder so in die Zukunft blicken kann. Also da musste ich dran denken, hat mich direkt gepackt. Setting hat mich direkt gepackt. Der Look hat mich direkt gepackt am Anfang. Schön beklemmend, hatte tolle Szenen. Ja, wie gesagt, erstes richtig gutes Drittel.
Ja, da muss ich auch noch, also zum Intro muss ich auf jeden Fall sagen, zum Opening, das war eins der besten Horror-Openings, das ich seit langem gesehen habe. Ich habe mich ernsthaft hardcore erschrocken.
In welchem Moment?
Ja, indem man ihn das erste Mal sieht. Also ich hab das,
aber wo er dann so runterkommt.
Und dann kommt so ein Intro. Fieser Soundeffekt und er dann im Hintergrund, Kuckuck. Das fand ich wirklich creepy, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und was mir jetzt im Nachgang nochmal aufgefallen ist, man sieht ja dann so eine POV aus dem Auto. Ne? Das ist ja irgendwie die POV von der Puppe, ne? Weil der Longlegs ja schon neben dem Haus steht. Du siehst ihn ja auch in einer Einstellung hinten so stehen. Ne? Ist dir das aufgefallen?
Mhm. Ach so, wo sie, auf dem Beifahrersitz sitzt die Puppe dann, ne?
Ja, genau. Genau. Und wir erfahren natürlich, wir sind ja im Spoiler-Territorium, dass es Lee Harper ist als Kind und sie ja verschont wurde von Longlegs und die Mutter dann einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja. Also der Longlegs ist ja der Helfer vom Teufel, der ja auch immer in verschiedenen Formen im Film erscheint. Es gibt ja so verschiedene Video-Compilations, wo man den Teufel im Hintergrund sehen kann. Also so, es gibt so 10 Sichtungen. Da findet man ihn tatsächlich auch. Ne, der ist ja immer in so einer gehörnten Form, ne? Der hat mich so ein bisschen an den Ziegenbock aus The Witcher erinnert. Du erinnerst dich vielleicht, ja, ne?
Ja, man sieht die Augen auch, ne? Die immer so aufleuchten von ihm, ne? Der hat immer so diese Glubschaugen dann. Ist der nicht manchmal auf den Puppen auch so drauf?
Den Teufel, den ich meine, ist der mit dem, der Gehörnte, der häufig im Hintergrund steht.
Ja.
Also, wenn wir das mal, es gibt einen am Anfang, ich habe mir das tatsächlich notieren müssen, es gibt einen am Anfang, als Lee auf dem Boden liegt und die Beweise betrachtet, da ist der oben links im Bild.
Ja. Ja,
als wir Longlegs dann zum ersten Mal vor Lees Haus im Wald sehen, steht der hinter ihm. Dann hinter Lee in der Küchentür, als sie einen Brief öffnet.
Das stimmt, genau.
Dann, als Lee im Büro ist und die Verbindung zum umgekehrten Dreieck herstellt. Dann gibt es so einen Knall am Fenster und dann steht er ja auch da. Da sieht man ihn recht deutlich. Dann noch, als Lee und der Captain das Bauernhaus aufbrechen, da gibt es eine Einstellung, der die Kamera langsam auf die Tür zufährt. Und da sieht man dann eine weiße Gestalt. Keine Ahnung, ob sie das ist. In der Puppenwerkstatt sieht man ihn hinten, wo Longlegs sitzt und schaut. Dann im kleinen Küchenfenster.
Oh Gott, so oft ist sie mir überhaupt nicht aufgefallen.
Doch, ich habe ihn häufig gesehen. In der dunklen Ecke, als die junge Lee die Schachtel mit den Fotos öffnet, da muss man aber auch die Helligkeit extrem hochschalten, da sieht man den. Und hinter der jungen Lee während einer Rückblende, da ist das auch super auffällig, da sieht man den wirklich gut. Und wo er mir richtig gut aufgefallen ist, kurz vor Schluss im Spiegelbild an der Tür. Wenn sie da zum Finale auf die Geburtstagsfeier von der Ruby hieß die, glaube ich, die Tochter von ihrem Kollegen, geht, da wird die Tür ja so zugeschlagen und dann siehst du da nochmal den, voll creepy, als ob der halt so vor der Tür steht, der gehörnte Teufel, was auch immer. Das, ich mag persönlich sowas, wenn man so im Film dann so suchen muss. Ne?
Ja, das ist immer nett.
Oz Perkins hat behauptet, es gibt, der soll 15 Mal versteckt sein, also 10 Mal hat man ihn auf jeden Fall gefunden, aber das könnte auch nur Marketing bla bla sein, damit man sich den Film vielleicht häufiger anguckt.
Nochmal anschaut, ja.
Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, das erste Drittel. Ich habe ja auch in meiner kurzen Kritik die Kamera gelobt. Magst du da was zu sagen?
Also ja, kann ich schön nachvollziehen, weil der Film einmal, der ist ja sehr ruhig erzählt. Also sowohl was Kamera angeht, als auch was Inszenierung und Schauspiel angeht. Das ist ja alles in der Regel recht unaufgeregt. Was ich sehr, sehr schön fand, was die Kamera mit so, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, Negative Space macht. Also dass halt total oft so ganz offene Räume einfach im Bild sind. Ne, dass eine Figur irgendwo klein ist. Ich glaube, wahrscheinlich negativer Raum heißt es dann auch im Deutschen. Figur irgendwo klein. Es gibt so eine Szene, wo sie telefoniert. Und das einfach so Treppenhaus, also diese Treppe so ganz riesig neben ihr. Was auch gleichzeitig wieder so beklemmend ist die ganze Zeit. Und das macht der Film ganz oft. Das finde ich cool.
Isoliert sie aber auch total.
Ja, genau. Es isoliert Figuren ganz oft. Ich finde, was ich richtig schön fand, was so bewegte Kamera angeht, ist, wie sie und ihr Kollege, / Vorgesetzter, in diese Scheune gehen und die Kamera dann so von denen wegfährt auf die offene Tür oder auf die offene, das Scheunentor. Und man so das Gefühl hat, da passiert jetzt was, da kommt jetzt was, ne? Weil die beiden sind aus dem Bild und es passiert aber gar nichts. Aber das ist schön gemacht, also es spielt viel mit Erwartungen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an der Projektion lag oder woran auch immer oder falschen Einstellungen. Ich fand den hier und da ein bisschen zu düster.
Zu dunkel?
Ja, der irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, das crusht irgendwie so. Also, das ist so, dass man gar nichts mehr erkannt hat, kann aber auch am Streaming gelegen haben.
Ich glaube, dass wahrscheinlich unheimlich viel mit natürlichem Licht gedreht wurde oder natürlichen Lichtquellen, also dass er jetzt nicht explizit dann da Licht gesetzt wurde. Das kann ich mir, glaube ich, schon.
Möglich, ja.
Ja, der ist sehr, sehr düster, der Film, ja. Also man muss schon, also man muss den in einem dunklen Raum gucken.
Ja, düster und hier und da auch so ein bisschen flach, fand ich manchmal. So, also da dachte ich, da fehlen mir einerseits das Schwarz sehr krass und manchmal fehlten mir so Kontraste bei so Außenaufnahmen, da wirkt das so ein bisschen breiig, weil die Farben sind ja auch eigentlich abstinent während des Films, ne? Es ist ja immer, es sind alle immer sehr bleich und es ist kaum Farbe da.
So ein bisschen, ja, wie Sieben hast du vorhin angesprochen, so die Sieben-Farbpalette, ne? So David Fincher schon so ein bisschen.
Ja.
Aber mit Schweigen der Lämmer, das war ja eine klassische Fehlleitung auch, ne? Auch auch wieder im Marketing dann, das so zu spielen.
Ja, fand ich aber fast schade.
Hättest du lieber gesehen.
Ja, also ich meine, es ist ja ein total spannendes Setup, dieser Gedanke, der Vater der Familie dreht plötzlich durch und ermordet seine Familie und bringt sich dann selber um. Es gibt kein Eindringen oder zumindest kein gewaltsames Eindringen von außen. Und man denkt dann so, ja, aber krass, wie ist denn das passiert? So, also das bleibt ja im Kopf, dieser Gedanke. Ne? Wie, und dann, man wartet ja auf so einen cleveren, cleveres Konstrukt, ne, wie das gelöst ist.
Und die Auflösung war dann nicht so deins.
Die Auflösung, nee, die war jetzt nicht so ganz meins, aber vor allem fehlte mir so ein bisschen das, die Recherche. Also das so, wie man so dahinter kommt, ne? Wenn wir jetzt Schweigen der Lämmer mal. Das ist ja durchaus vergleichbar. Nur du hast mit Agentin Starling auch eine eher auf dem Papier so ein bisschen schwache Figur, die auch Ballast mit sich trägt, persönlichen.
Inwiefern? Weil sie sich als Frau durchschlagen muss halt, ne? In dieser männerdominierenden oder in diesem männerdominierenden FBI, ne? Also als schwache Figur habe ich sie eigentlich nie empfunden.
Nein. Nicht auf dem Papier schwach, das ist falsch, aber vermeintlich schwache Figur. Die sie nicht ist, ne? Ich meine, Starling ist ja total stark. Aber die in der Männerwelt ist, die persönlichen Ballast hat, mit dem sie konfrontiert wird. Haben wir jetzt auch in beiden Filmen, ne? Da hast du diesen Killer, den sie jagt, der so undefinierbar ist, der auch ein bisschen, ich meine, Nicolas Cage, reden wir ja gleich noch drüber, wie er dargestellt wird, aber hat ja auch sowas, was der James Gump hat, sowas Komisches, Undefinierbares, was auch das Geschlecht angeht. So, ne?
Ja, dann lass uns doch mal über den Elefant im Raum sprechen.
Ich stelle jetzt mal eine These auf, der Film wäre deutlich besser, wenn es nicht von Nicolas Cage gespielt worden wäre. Wirst du nicht teilen, weil du hast letztes Mal, ne, war ja dein, ihr hat ja gut gefallen, ne?
Mir hat der Film größtenteils gut gefallen, auf jeden Fall. Es ist auch da wieder so eine Ambivalenz, ne? Er ist halt die Star-Power, die halt erstmal dazu führt, dass viele Leute auf den Film aufmerksam werden. Micah Monroe, eine der modernen Scream-Queens, auch. It Follows, Watcher, wir haben es letztens angesprochen. Aber er zieht natürlich häufiger, aber was vielleicht noch geiler gewesen wäre, also was jetzt das Marketing angeht, ihn vielleicht gar nicht zu erwähnen.
Ja.
Kevin Spacey in 7. Genau daran habe ich gedacht. Das wäre vielleicht noch cleverer gewesen. Erstmal fand ich die Figur Longlegs fand ich total spannend, weil die super mysteriös ist. Ich finde optisch, wie er aussieht, der schminkt sich ja so weiß. Er wirkt bewusst androgyn. Also Oz Perkins hat gesagt, er möchte, dass er weder als Frau noch als Mann wahrgenommen wird. Der hat ja irgendwie so eine, also der singt ja auch immer so Rocklieder. Der muss wohl ehemaliger Glamrocker gewesen sein, der dann auch viele Schönheitsoperationen gemacht hat.
Ja, vollkommen kaputt operiert. Ne? Typischen Backen, Wangen, Augenblick.
Also ich finde den als creepy Figur fand ich den sehr erfrischend. Das muss ich definitiv sagen.
Ja.
Über das Schauspiel sprechen wir gleich. Ich habe mich beim Gucken des Films und das in ein Kind hineinversetzt, das den Film so zwischen im Alter von 8 bis 10 Jahren, wie man das früher verbotenerweise gemacht hat, sieht. Und ich glaube, dann ist der Film sowas von traumatisierend. Wir sind dann auch sehr abgestumpft. Mhm. Weißt du?
Ja.
Ich fand auch wirklich nur das Opening gruselig und die Puppen. Mhm. Also wenn diese Augen da durchleuchten, das war ein Bild, das hat sich mir ins Hirn gebrannt. Das fand ich sehr, sehr fies. Aber ich glaube, wenn man den halt aus einer anderen Perspektive betrachtet, ist das schon creepy. Also ich habe nicht irgendwie ein Kind ab und zu mal hineinversetzt. Ich weiß nicht wieso, aber ich dachte mir, wenn unsere Kinder diesen Film sehen würden, ey, alter Belli.
Oh Gott.
Aber das Schauspiel von Nicolas Cage.
Ich war so ein bisschen überrascht irgendwie, weil ich fand, er war gar nicht so weit weg vom sonstigen Cage-Schauspiel. Also ja, so, oh, happy birthday, birthday girl. So, das ist, also, ich fand man hört ihn halt so raus einfach. Es ist halt einfach Nicolas Cage, der halt dann irgendwie so eine, der hat das Creepy, also ab dem Moment, wo er in diesem Handwerksladen ist, hier der Creep ist wieder da, ne, wo das Mädchen da, und er dann im Auto sitzt und dann anfängt zu singen.
Musstest du da lachen?
Und das, ich war so ein bisschen, also irgendwie hat das den direkt so entzaubert für mich. Weil ich finde, es gibt ja diese Szene, die so ein bisschen komisch ist, in der Wald, die wohnt ja in diesem krassen Haus im Wald.
Das fand ich auch albern. Warum wohnt die in so einem Haus?
Ja, warum wohnt die in so einem Haus? Ich fand das ganz gruselig, wie er dann da im Garten oder im Wald steht mit dem Teufel. Aber sie geht dann halt raus und dann geht sie wieder rein und macht irgendwas. Und dann denkt, was? Du gehst jetzt einfach wieder rein? Was stimmt nicht mit dir? So, ohne irgendwas, und dann telefoniert sie mit ihrer Mutter. Ab da, und wie gesagt, ab dem Moment, wo er das erste Mal wirklich sichtbar ist, verliert es halt. Der hat bei mir nichts gemacht als Figur. Ich fand ihn vom Design irgendwie interessant. Aber mich hat er nicht gegruselt. Ich mag, was ich ganz schön fand, war, dass der irgendwie, wo sie im Verhör mit ihm ist, ne, bevor er sich dann den Kopf kaputt haut auf dem Tisch, fand ich das irgendwie cool, dass er dann Tränen vergießt. Und irgendwie so eine komische Emotion zeigt, so eine seltsame, fehlgeleitete. Und dann fand ich es fast schade, dass er dann zu früh dann abtritt wieder.
Komm, Bursche, mach einen Abgang.
Ja, also so schade.
Ja, auch schade, dass er so früh einen Abgang macht. Aus dem Nichts auch ein bisschen. Mhm. Also das hat man jetzt nicht antizipiert unbedingt, ne?
Und vor allem dachte ich dann so, okay, aber das hat natürlich wie 7, ne, irgendwie, welcher Plan steckt jetzt dahinter?
Welcher Masterplan,
ne? Dass er das, ja, was ist so der große Plan?
Der existiert ja immer noch. der Plan?
Der existiert, aber der hat bei mir so viele Fragen aufgeworfen, dieser große Plan. Und vielleicht bin ich nicht schlau genug, aber ich dachte die ganze Zeit, da stimmen doch ein paar Sachen nicht, also was so Logik angeht.
Dann hauen wir raus.
Vielleicht gleich vielleicht auch nochmal. Also zum einen, es ist vollkommen klar, dass das hat jetzt nicht mit dem Plothole zu tun, aber ich meine, der Twist, dass die Mutter darin verwickelt ist, irgendwie, den erahnt man doch meilenweit, weil es gibt gefühlt drei Figuren im Film. So, und dass die Mutter, also, und ich war auch so überrascht, weil ich habe dann auch im Internet nochmal geguckt, so, dass Lee das kleine Mädchen am Anfang ist. Ich habe das so, also irgendwie gedacht, ist doch klar, dass sie das ist.
Also, ja, also der Gedanke liegt nahe. Also es war mir nicht, ja, es genau. War nicht zu 100% klar, aber es hätte auch irgendein anderes, es hätte das erste Opfer sein können, ja. So als Intro halt ganz klassisch, aber es hätte halt auch so eine 50-50-Entscheidung, ne? Hätte auch ja, die Lee sein können als
ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie dachte ich, wahrscheinlich, weil danach der Übergang zu ihr kommt, als Erwachsene, irgendwie dachte ich so, ja, das ist sie jetzt als Erwachsene, aber vielleicht auch Zufall, dass man es gedacht hat. Ich fand, also was ich etwas seltsam fand, ist, dass ihre Mutter ist ja beteiligt jetzt daran als Mittäterin, dass sie die Puppen ausliefert, weil der Longex die Lee verschont hat. Und die Mutter ist ja gezwungen, bei den Morden, soweit ich es verstanden habe, immer dabei zu sein. Ne? Sie liefert die Puppen an die Familien, die Puppen nehmen Einfluss auf den Vater und auch auf die ganze Familie. Ne? Es sind ja alle immer in so einer Trance-Welt so ein bisschen. Mhm. Und die Mutter muss dabei bleiben bis zum Schluss. Und dann haben wir die Szene, die auch ganz cool ist, wo die Mutter dann sich übergibt nach dem Mord. Aber es wird ja immer gesagt, man hat keine Spuren von irgendwelchen Personen von außerhalb gefunden. Aber hätte man nicht irgendwie Spuren von der Mutter irgendwann entdeckt? Also die Mutter ist ja im Haus bei den Leuten. Habe ich mich nur so gefragt, ne? Irgendwie, wenn das FBI dann ermittelt. Und die Mutter da mit ihrem Auto hinfährt und fand ich irgendwie komisch.
Und das hat mich gar nicht so gestört, ehrlich gesagt. Ich habe den Twist jetzt nicht meilenweit vorausgeahnt. Es gab nur so viele Story-Aspekte, die so ein bisschen versandet sind oder die nicht. Also auch dieses. Warum hat Lee so einen sechsten Sinn? Und das wird ja direkt am Anfang etabliert auch.
Ja.
Ne? Es hat sie irgendwie eine teuflische Gabe dann mitbekommen?
Also, soweit ich es verstanden habe, hat sie ja auch eine Puppe geliefert bekommen. Und das versuche mich mal dran zu erinnern, wenn wir gleich nochmal über das Schauspiel vielleicht von ihr reden, von unserer Hauptfigur. Mhm. Es gibt diese Puppe und ich habe das immer so verstanden, dass sie quasi, sie sagt ja auch, ich habe das Gefühl, man tippt mich immer an, wenn ich irgendwie so ein Indiz plötzlich. Und dass diese Puppe, also Longlegs oder der Teufel ist immer irgendwie mit ihr in Verbindung.
Im Bunde und Bunde steuert und sie auch so ein bisschen über die Mutter vielleicht auch. Also die Mutter orchestriert das dann im Hintergrund
ja, irgendwie,
so ein bisschen.
Also, weil,
das stimmt, ja, das kann gut sein, ja.
Weil, aber, und das ist dann komisch, weil ich war ein bisschen latent genervt von der Hauptfigur, weil die ist ja immer so ein bisschen monoton. Und ein bisschen so, die wirkt halt wie in Trance, so.
Ja, und sympathisch und empathisch ist auf jeden Fall was anderes, ne? Allein wie sie mit dem Kind spricht und du merkst, okay, die kann mit Menschen nicht so gut.
Genau, sie wirkt so entrückt und als wäre irgendwas Schlimmes passiert, so. Und da dachte ich, okay, das ist, weil sie diese Puppe hat. Und dann gibt es die Szene, wo die Mutter ihre Puppe kaputt macht, wo dann diese Kugel raucht im Kopf,
nee,
diese komische.
Zerschießt sie die Lee die Puppe nicht?
Nee, die Mutter zerschießt die Puppe mit ihrer Pumpgun.
Ah ja, okay, dann geht da so ein schwarzer Rauch dann raus.
Genau, da kommt der Rauch. Und dann ist Lee, hätte ich jetzt gedacht, okay, Lee ist jetzt befreit von diesem Fluch, der auf ihr lastet sozusagen.
Ja.
Aber sie spielt exakt gleich weiter. Und dann dachte ich jetzt, ne, sie ist immer noch so. Und dann kommt diese Szene am Ende. Ich finde übrigens, der Blair Underwood, die fand ich nochmal creepy. Also wie Blair Underwood, also ihr Chef, dann so spielt am Ende, ne, wenn er dann seine Frau umbringt.
Mhm.
Weil der ist ja eher so ein bisschen lockerer, cooler, ein bisschen, also schon der Sympathieträger auch. Und was ich mich dann aber gefragt habe, sie kommt in das Haus. Sie weiß, dass er seine Frau ermorden wird und ihre Mutter ist da. Ne, hat die Puppe geliefert zu der Party. Warum zerstört sie nicht in diesem Moment direkt die Puppe oder schießt ihren Partner nieder? Aber sie lässt das geschehen. Also sie lässt geschehen, wie er seine Frau ermordet. Habe ich nicht verstanden. Vielleicht fehlt mir da was oder ich habe irgendwas nicht kapiert. Man kann natürlich immer sagen, ja, sie war noch unter irgendeinem Einfluss von Longlegs oder vom Teufel oder was auch immer. Aber das, weißt du, hast du da eine Lösung?
Da muss ich tatsächlich jetzt den Joker ziehen und sagen, es ist nicht mehr so ganz frisch im Kopf.
Das hat mich nämlich verwundert.
Hat die Mutter da vielleicht immer noch Kontrolle über sie? Vielleicht? Weil die Mutter ist ja da.
Auch. Genau, die Mutter, aber sie schießt ihrer Mutter ja dann in den Kopf danach.
Ganz also das nonchalant, kriegt
sie ja. Ja, genau. Davor gibt es auch, ich finde auch die Szene, wo die Mutter mit der Pumpgun die Kollegin da erschießt, ganz schön krass. Also sie war irgendwie heftig inszeniert. Man sieht ja nichts, aber es ist so rabiat einfach, wie es dargestellt ist mit der Pumpgun.
Ja. Hm. Ja, die Brutalität, die Gewaltspitzen sind. Sind da.
Genau. Aber aber das habe ich mich gefragt. Also schieß doch auf die verdammte Puppe. Also wenn du jetzt, zumindest wäre es logisch gewesen, dass sie dann nicht mehr, oder es wäre auch interessanter gewesen, sie ist nicht mehr unter dem Einfluss. Und am Ende ist die Mutter tot, der Mann, ihr Partner tot, die Frau tot. Und dann steht sie da und der Film endet ja mit einer Art Cliffhanger. Puppe bleibt bestehen und man weiß nicht, was ist jetzt los. Aber das habe ich mich gefragt. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Also warum sollte sie denn nicht die Puppe dann irgendwie kaputt hauen oder verhindern, dass ihr Partner seine Frau dann umbringt? Und was ich mich auch noch gefragt habe, die reden alle die ganze Zeit über diesen, ich glaube, das ist der 14., ne, ist immer der Tag.
Mhm.
Und die Tochter des Partners, das wird auch angesprochen, hat auch an einem dieser Tage genau Geburtstag. Und es gibt diesen Mörder, der rumläuft. Es interessiert sich keiner dafür, dass vielleicht die Tochter auch in Gefahr sein könnte oder die Familie.
Ja, ja, das stimmt
so,
natürlich.
Also dafür, dass die selber ermitteln in so einem Fall, war, naja. Also es gab leider wirklich so ab dem Reveal vom Longlegs so ein paar Sachen, wo ich mir auch zu viel, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man sich zu viele Gedanken macht. Und mich hat leider auch so dieser, wie du es ja schon prognostiziert hast, da kennst du mich ja sehr gut. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es so übernatürlich wird.
Hast du ein Problem mit Dämonen?
Dem Fall hat es, ja, so
aber
ein
das kann ich nachvollziehen. Ich hätte mir so straightforward Serienkiller aller sieben hätte ich mir auch eher gewünscht. Also dieser Drift ins Übernatürliche und mit den Puppen, das fand ich dann auch, das kam so irgendwie so aus dem Nichts mit den Puppen. Mhm. Wobei ich die halt wirklich, also Puppen sind halt einfach generell ultra creepy.
Ich fand die in der Hütte auch das ganz geil, diesen Topshot, wie die dann da liegt.
Ja.
Von einem der vorherigen Fälle.
Ist das einfach und atmosphärisch holt mich das wieder ab. Aber inhaltlich denkt man sich schon, da hätte man vielleicht auch den Weg gehen können, okay, Longlegs ist halt einfach ein Psychopath, ein geisteskranker Serienkiller, der glaubt irgendwie, dass eine höhere Kraft ihm das befiehlt, ja. Aber diese höhere Kraft gibt es nicht, so. Dann hätte man die Puppen halt auch dann wahrscheinlich rauslassen müssen oder hätte sie irgendwie anders die Familienväter überzeugen müssen, was weiß ich. Aber wenn die Kamera an dieser schwarzen Puppe mit diesem Schleier ranfährt, diese Augen da durchleuchten.
Ja.
Puh. Also das fand ich unangenehm. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem des Films. Du hast es ja schon richtig. Also ich sehe das ähnlich, dass der formell halt einfach richtig, richtig gut inszeniert ist. Also was die Atmosphäre angeht, ist der Film einfach wirklich, da kann man wirklich sagen, es ist einer der besten Horrorfilme des Jahres 2024. Aber ja. Inhaltlich ist das halt, der verliert sich halt nachher dann so ein bisschen, der Oz Perkins, in so einem Wirrwarr. Also das ist es gibt nicht so den klassischen roten Faden.
Ja, und das ist so komisch, der Film erklärt total viel und löst ja auch viele Sachen auf und gleichzeitig dann auch wieder so viele Fragezeichen. Also war auch so komisch, wo sie dann aus dem Basement dann da rauskommt von Longlegs. Und dann ist das quasi unterhalb der Wohnung oder des Hauses von der Mutter, was ja eigentlich so ein Reveal ist. Ne? Man nimmt das dann so, ja.
Man nimmt das dann so ein bisschen hin. Eigentlich so ist das ja voll der krasse Twist, ne? Dass er die ganze Zeit im Keller gewohnt hat.
Ja, genau. Der Man Downstairs, ne? Wird ja dann irgendwie auch. Aber genau, aber es ist, man hat ab dem Moment schon entweder, ich weiß nicht, ob man das dann eh schon ahnt oder ob das eigentlich auch egal ist in dem Moment. Es ist ganz komisch. Also das ist, was auch schade ist, weil auf dem Papier ist das ja echt ein guter Twist. Und ich glaube, wenn es mehr dieses, wir reden ja oft von so geerdet, ne, wenn man, wie du schon gesagt hast, irgendwie einen anderen Weg gefunden hätte, so ein bisschen auch Sieben-like, der hat irgendwas gegen die Väter jeweils, ich weiß nicht, in der Hand. Es gibt irgendwas, durch die beeinflussen kann. Und es wäre halt ein bisschen mehr Ermittlung auch noch gewesen. So. Und ich finde halt diese Rolle der Mutter, ach, da, genau, da hatte ich übrigens noch, fiel mir noch eine Frage ein. Es ist ja das Prinzip, die Mutter fährt mit den Puppen hin, die sind von ihm, der haucht denen ja irgendwie so ein komisches Leben ein, ne? Der küsst die ja so auf die Stirn, die Puppe, und dann kriegt diese Kugel satanische Kräfte, wie auch immer. Und die Mutter bringt die dahin, die Väter, und dann nimmt die Mutter die Puppe eigentlich wieder mit danach?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ne? Schon, ne? Weil sonst würden die ja da am Tatort gefunden werden und dann weitere Fragen aufwerfen.
Genau, und die Puppe von dem einen Mord lag ja auch in der Scheune dann vergraben. Also deswegen wenig. Aber genau, was ich mich eigentlich gefragt habe, wie ist denn das vorher? Ist das vorher so, dass Longlegs die Puppen in die Familie bringt? Weil dem macht doch, den lässt doch keiner rein.
Ja, ja, also muss er wohl vorher so gemacht haben. Also es gab ja.
wer lässt den denn?
Ja, der sagt halt einmal
eine Puppe hier. Kuckuck, ich hab gerade toll. Also sagt doch keiner, ja klar, kommen Sie rein, guter Mann.
Oder darf ich auch Frau sagen?
Ja, ja, genau, von Lady Legs.
Übrigens, Long Legs, kennst du Daddy Long Legs? Da muss ich die ganze Zeit dran denken.
Ja, übrigens, habe ich gelesen jetzt, weil ich wollte diese Fragen, also genau, einmal diese Frage mir beantworten, was vorher war, bevor er die Mutter erpresst hat, ob er das dann selber gemacht hat. Daddy Long Legs, also ist ja eigentlich eine Spinnenart, ne?
Mhm.
Und es gibt ja, das hätte ich nie gedacht, die Vermutung, er ist der Vater von Lee. Was sagst du dazu?
Das ist eine Theorie. Du, ja. Keine Ahnung. Also das, der Film lässt, der, das finde ich ja immerhin noch schön. Und ich finde, dass ich glaube, dass der halt auch potenzielles Zeug zum Klassiker hat.
Bevor ich es vergesse, nämlich, genau, weil dann war nämlich meine Frage, Lee hat ja auch keinen Vater.
Aber ja, wer aber ist der Teufel der Vater? Das, oder hat sie, weil es gibt ja am Anfang diesen Test, den sie macht,
ja,
ne, wo sie zu bestimmten Mustern, und dann kommt da nämlich dieses Dreieck,
mhm,
ne, das Zeichen des Teufels, was sie nachher entziffert, das Muster, dieses umgedrehte Dreieck. Und wenn das Dreieck kommt bei diesem Test, sagt sie Vater.
Ja, genau. Und deswegen ist der, aber, also es sind so viele Sachen, weil wenn es keinen Vater gibt im Haus, im Haushalt, warum bringt Longlegs dann überhaupt eine Puppe dahin? Weil es gibt ja niemanden, der dann die Familie umbringt.
Boah, das muss wird bestimmt in irgendeinem Satz noch erwähnt, oder was mit dem Vater passiert. Das muss ja eigentlich, weil das ist ja so eine essentielle Frage, die da im Raum steht. Boah.
Also wenn einer von euch da draußen das in die Kommentare bitte schreiben und aufklären könnte,
ja, genau,
weil das habe ich mich wirklich gefragt, weil es gibt keinen Vater, ich habe es auch, gut, vielleicht habe ich es verpasst, und wenn sie, ich bin stutzig geworden, wo sie nämlich meinte, hier Father, da hatte ich auch direkt so, okay, das ist irgendwie, aber wenn es der Teufel ist, warum dann diese ganze Erpressergeschichte? Also es gibt viel, also ich meine, der Film wirft ein paar interessante Fragen auf. Er ist halt nur hinten raus nicht interessant genug, weil irgendwie zu wenig. Es ist auch so, ich fand das so ein bisschen doof, wenn es ums Ermitteln geht. Sie ermittelt gar nicht so viel, nur ihr Kollege sagt irgendwann, ja, ich habe in deinen Akten gestöbert. Sprich doch mal mit deiner Mutter. So. Und dann redet sie mit ihrer Mutter und dadurch, und dann gab es, und das fand ich echt doof, diese schreckliche Exposition, wo ihre Mutter ihr als Kind diese Geschichte erzählt, wie das alles zustande gekommen ist. Da liegt sie mit ihr im Bett und sagt dann, hier, dann kam der Mann und hier, und ich habe dir dann das Leben geschenkt, du darfst weiterleben. Und dann erklärt sie so den Hintergrund der Geschichte. Das war sehr, da hat man sich das sehr einfach gemacht.
Ja, leider. Vor allem hätte Lee sich ja auch daran erinnern müssen, ne? Oder sie wurde halt die ganze Zeit in der Trance dann gehalten.
Ich glaube, diese Kugel hat bei ihr dann die Erinnerung an diesen Mann irgendwie
ausgelöscht.
Es ist halt ein bisschen, einfach, ne, immer zu sagen, ja gut, aber der Teufel hat und der Teufel hat das gemacht und hat sie da geritten und
Hat sie da geritten?
Nein, also da hat sich der Teufel, ja, das meine ich nicht, aber der Teufel, da hat sich der Teufel geritten in dem Moment, so, ne?
Ja.
Oder beeinflusst. Ja.
Also die Frage ist ja auch, und da habe ich tatsächlich mal recherchiert, was möchte uns der Film denn sagen, ne? Also Oz Perkins hat in einem Interview gesagt, dass es bei Longlegs nicht um das tatsächliche Böse und den Teufel gehe, sondern mehr eine Metapher dafür, wie Kinder damit klarkommen, wenn ihre Eltern mit einer Geisteskrankheit kämpfen.
Was? Okay. Ich meine, er hat's inszeniert, ne?
Ja. Wenn das sein Ziel war, dann ist das nicht so ganz klar geworden.
Nee. Also es ist natürlich, ja, ich meine, klar, die Mutter ist irgendwie geisteskrank, aber okay, ja. Ja, seltsam. Also es ist so, es ist halt wirklich so mal wieder so ein bisschen verpasste Chance, weil der Einstieg halt einfach so gut ist und so Bock und so verheißungsvoll ist, ne, und so viel aufmacht, so eine Welt aufmacht und eine Idee, eine Grundidee, die irgendwie spannend ist und interessant ist. Aber, und auch er irgendwie als Longlegs himself auch nicht so, ja, nicht, bei mir nicht so durchstartet wie ein Buffalo Bill, wenn wir jetzt, oder wie ein John Doe. So, wenn wir jetzt nochmal diese beiden, das sind auch wirklich fiese Vergleiche, ne, die beiden Filme ausgerechnet.
Ja, aber irgendwann muss ja auch mal, so ein zweites Schweigen der Lämmer, ein zweiter Sieben.
Ja.
Wäre schön, wenn man sowas nochmal sieht. Ne? Also diese ganze Klasse, die werden, also die, ich meine, die sind beide aus den 90er Jahren, die Filme.
Ja.
Wurde nicht mehr so ganz erreicht. Dann ist es halt doch nur Werbmarketing, bla bla.
Ja.
Aber mal gucken, wie man den Film in ein paar Jahren sieht. Und das wollte ich ja vorhin sagen, weil ich glaube, weil er so viel Interpretationsspielraum lässt. Es macht natürlich auch Spaß, immer wieder darüber zu grübeln, ne, und viele Sachen so im Ungewissen zu lassen, vor allem was das offene Ende angeht, was mich persönlich auch sehr unbefriedigt zurückgelassen hat. Also ich fand, das war jetzt kein Ende, wo ich in die Hände klatsche und sage so, Mensch, das war aber jetzt konsequent oder das habe ich erwartet oder das stellt mich zufrieden. Das war irgendwie so, ja, Film aus. Was passiert jetzt mit der Tochter von dem Kollegen? Was passiert mit Lee? Im Ungewissen.
Ja, genau. Also was ist denn damit überhaupt angedeutet? Also heißt das jetzt, sie ist unter dem Einfluss
frei? Glaube ich nicht.
Frei? Oder ist sie unter dem Einfluss dieser anderen Puppe? Oder ich war ja ein bisschen dankbar, dass nicht am Ende nochmal irgendwie ein Jumpscare von Longlegs kam, der aus der Puppenkiste gesprungen kommt oder so. Das machen Horrorfilme dann ja auch immer gern.
Sinister, ne?
Ja, also es ist ja immer, dass am Ende nochmal irgendwas Jumpscare-ig ist oder ein Tritt in die Magengrube kommt. Und dass der dann mit dieser Happy-Musik dann auch endet, fand ich ja ganz nett. Ja, aber so befriedigend ist anders.
Hast du dich denn gegruselt?
Ich habe mich bei der Szene mit der Waldhütte am Anfang so ein bisschen, die war so ein bisschen creepy. Also der Film hat insgesamt, ich fand ihn jetzt nicht richtig gruselig, aber der hat so eine bedrückende Stimmung, gerade im ersten Drittel. So, ne, weil man noch nicht so ein bisschen desorientiert ist die ganze Zeit. Aber ja, eigentlich so ab dem Reveal von Longlegs war der Grusel dann weg, da war so ein Interesse eher da, was so, wie es wohl weitergeht. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder so, ne? Das ist jetzt auch nicht super lang. Und man war auch okay unterhalten, aber eben nicht so, dass ich sagen würde, so, der muss jetzt in mein DVD-Regal wandern. So.
Nein.
Also, das gehört zu den Klassikern.
Zum erlauchten Kreis.
Ja, genau. Da kommt das Longlegs-Poster, kommt jetzt an die Wand. Das nicht. Also, es ist sicherlich ein Film, doch, den man mal vielleicht nochmal gucken muss, um jetzt, wenn man weiß, wie der Hase läuft, mal auf so ein paar Sachen zu achten, die vielleicht ein bisschen mehr Klarheit geben. Vielleicht, man mag das entschuldigen im Notfall, wenn irgendwie Sachen nicht verstanden wurden, weil man nicht aufgepasst hat. Vielleicht werden ja ein paar Sachen auch geklärt oder irgendwie angedeutet, die man dann erst versteht, kann natürlich sein.
Ja. Das ja. Stimmt. Also ich glaube, ich würde den mir auch nochmal irgendwann später angucken und ja, kommen wir mal zurück auf dieses plakativste, der gruseligste Film des Jahres. Also ich habe ja, wer jetzt uns schon ein bisschen zugehört hat und vor allen Dingen die dies, das folgen, ich habe letztes Jahr ja viel an Horror gesehen und ich würde auch wirklich sagen, 2024 war ein starkes Jahr für Horror. Das erste oben, The Substance, Maxine, A Quiet Place, Day One, Abigail, den habe ich letztens gesehen, Alien Romulus, They See You, da habe ich jetzt auch nicht zugemacht, den habe ich auch gesehen. Apartment 7A, Im Wasser der Sen und Late Night with the Devil, welche sehr gehypt wurden und ich nicht gesehen habe. Für einen bist du verantwortlich, weil du nicht wolltest so richtig. Ja. Ist Smile 2 natürlich, den will ich immer noch unbedingt sehen. Und In a Violent Nature, das ist dieser Film, der nur aus der POV von so einem Mörder gedreht wurde. Aber ich glaube, den gucke ich mir nicht an, weil der so brutal sein soll.
Okay.
Aber ja, also ich finde, da reiht sich Longleg schon weit oben ein. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich würde sagen, ich würde auch The Substance nicht als klassischen Horrorfilm
bezeichnen. Fast, ja.
Genau. Deswegen würde ich den da mal rausnehmen, weil wir ja klar gesagt haben, das war der beste Film, den wir zumindest gesehen haben letztes Jahr. Aber der, so das erste Omen und Longlegs wären bei mir so an der ersten Stelle. Also ich hatte definitiv meinen Spaß mit dem Film und ich habe es einfach auch mal wieder umarmt und ich habe mich gefreut, dass es ein Film ist, der sich Zeit nimmt, der Bilder atmen lässt, der eine gute Atmosphäre, und gute Atmosphäre ist mir unheimlich wichtig, aufbaut. Aber auf der anderen Seite, den Nicolas Cage hat, der hart an der am Rand der Karikatur spielt oder zu seinem oder Meme-Potenzial wieder liefert, und du hast halt nicht einen Sympathieträger. Und das macht es natürlich schwierig, ne? Und so gerne ich Micah Monroe mag, man kann ihr das auch nicht ankreiden. Ich finde, die Figur gibt auch einfach nicht mehr her, als so monoton zu spielen. Wenn sie so geschrieben ist, da kann sie dann auch nicht viel wieder gut machen oder besser machen. Aber die Figuren, ne, wenn du halt nicht mit denen mitleidest, dann ist ja das halt auch immer ein bisschen wurscht, wenn die ins Gras beißen. Und das ist bei Longlegs dann halt der Fall gewesen.
Ich glaube, es hätte viel geholfen, wenn sie halt einfach gegen Ende irgendwie, wenn da dieser Twist irgendwie passiert, wenn sie da die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie eine emotionale Range zu zeigen, nachdem sie von der Puppe befreit ist. Ich nenne es jetzt mal so. Das hätte es halt interessant gemacht. So. Und dadurch, dass das fehlt, ist man halt immer so ein bisschen, auch ein bisschen in Trance, wenn man sie anguckt. So dabei, und ja, du hast recht, also es fehlt dann einfach jemand, den man, ich meine, mit Jodie Foster fiebert man einfach nonstop mit beim Schweigen der Lämmer, gerade in diesem Schlussduell mit James Gump dann, und ja.
James Gump,
der Buffalo Bill.
Warum James Gump? Ist das ein echter Name gewesen?
Der heißt, genau.
Das ist der Bruder von Forrest Gump?
Genau, ja.
Okay.
Ist ein Spin-off, ist so ein Extended Universe. und da ist es halt einfach, du hast Angst um diese Person, so Punkten. Das ist natürlich wichtig und gut für einen Horrorfilm, wenn man das hat. Oder zumindest Sympathie für die Figur hat. So, deswegen. Ja, also ich würde dem Film 6 von 10 Lecks geben.
So Spinnenbeinchen, 6 von 10.
Spinnenbeinchen, ja. Viel Spaß bei der grafischen Darstellung.
Nee, lass mal. Die sind ja super harmlos, die Longlegs, aber die sind halt trotzdem fies. Ich weiß noch, als ich in meinen USA war, da waren die überall. Und die machen halt nichts, ne? Aber sehen trotzdem fies aus. Irgendwie bei uns so ein bisschen. Gibt's die bei uns auch? Weiß gar nicht.
In Longleg, bei uns gibt es nur einen Weberknecht.
Weberknechte, ne? Die sind so ähnlich aus, ne? Aber die Longlegs sind nochmal ein bisschen.
Die sind noch ein bisschen longer.
Ja, ich hab so hart gekämpft zwischen einer 7 und einer 8. Also in seinem Genre würde ich dem Film eine 8, also 8 Shots geben. Im Genre Horror. Als Film an sich eher eine 7.
Ja.
Ja, sagen wir mal, komm, ich gebe ihm eine 8.
Ja.
Dann landen wir bei einer 7. Es ist immer noch wirklich, ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen für Horrorfans. Da macht man nicht viel falsch. Nicht für Kinder empfehlen, wie gesagt.
Ja gut, die 16er-Empfehlung ist auch durchaus okay. Also
mehr als okay und gerechtfertigt, ja. Aber was uns interessieren würde, wie hat euch denn Long Legs gefallen? Rechtfertigt der für euch den Titel, der gruseligste Film des Jahres 2024? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare bei Spotify oder schreibt uns bei Instagram. Und wir machen auch eine Umfrage bei Spotify, wo wir das auch nochmal fragen, ob das der gruseligste Film des Jahres 2024 ist. Da könnt ihr auch abstimmen. Macht das doch gerne mal, würde uns wirklich sehr interessieren.
Ja, und bitte, bitte füllt die Lücken, die wir entdeckt haben. Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Info zu den Sachen, die wir jetzt gerade hinterfragt haben. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Story-Beats, die wir irgendwie nicht verstanden haben. Also ein paar mehr Hintergrundinformationen zu dem, was bei Long Legs da passiert ist. Wer es weiß, gerne auch in die Kommentare schreiben.
Wunderbar, dann können wir da jetzt endlich einen Haken hintermachen. Ne? Der waberte seit dem August letzten Jahres über uns, dieser Film.
Kommt eigentlich eine Fortsetzung?
Ist schon hat Oz Perkins ausgeschlossen.
Okay.
Und Nicolas Cage hat auch gesagt, das ist ein erste und letzte Mal, dass er einen Serienkiller spielt, weil er es einfach nicht mag, gewalttätige Charaktere zu spielen.
Okay. Interessant, aber umso interessanter, dass man mit so einem Ende rausgeht, ne? Das ist schon dann... Na gut.
Wir werden sehen.
Und ihr werdet noch...
von uns hören.